Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Business Interview Podcast mit dem Managementberater Danny Herzog Braune. Danny hilft Führungskräften wirksam und gesund zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Resilienzberater.
Ich muss meinen Prozess auch nicht ändern großartig, sondern ich kann im Prinzip so coachen, wie ich das gelernt habe in der Coaching-Ausbildung. Ich habe nur einfach ein Werkzeug, das mir dabei hilft. Sondern man macht sich einfach bewusst, ich tue das deshalb, weil es meiner Persönlichkeit entspricht und nicht, weil ich irgendwie der Beste von allen bin. Diese Sache, die ich als so fremd wahrnehme und in gewisser Weise als falsch wahrnehme, die ist einfach darin begründet, dass die andere Person halt eine Persönlichkeitsstruktur hat, die mir direkt gegenübersteht.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie setze ich Persönlichkeitstest im Coaching ein? Für dieses Gespräch habe ich den Geschäftsführer und Berater Dr. Ronald Franke eingeladen. In Folge 119 habe ich seinen sehr geschätzten Geschäftspartner Professor Dr. Martin Puparz bereits zu dem Thema »Wie messe ich Persönlichkeit ganzheitlich?« eingeladen und interviewt. Darauf wird auch dieses Gespräch ein wenig drauf aufbauen. Das heißt, wenn ihr bestimmte Fragen habt zu dem Test, hört da einfach gerne in die Folge rein, denn hier soll es schwerpunktmäßig um das Coaching mit dem LPP und dem Big Five Test gehen. Zur Person. Dr. Ronald Franke ist ein promovierter Wirtschaftspsychologe und zertifizierter Coach. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Link, einem Unternehmen, das digitale Instrumente zur Erfassung, Darstellung und Entwicklung im Bereich der Personalentwicklung und Führung entwickelt und welches ich seit sehr geraumer Zeit sehr erfolgreich auch bereits verwende in Coachings, Weiterbildungen und Führungskräftetrainings. Mit mehr als 10 Jahren Erfahrung als Berater und Coach hat er sich auf Konfliktlösungen, moderne Arbeit, Führung, Mediation und Personalentwicklung spezialisiert. Neben seiner Tätigkeit bei Link war er auch als Hochschuldozent und Wirtschaftspsychologe tätig. Ich freue mich heute sehr, ihn hier begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, lieber Ronald.
Hallo, ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf.
Lieber Ronald, ich habe nur ein paar Worte für dich gefunden. Wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
Ja, natürlich, sehr gerne. Also einige Eckpunkte hast du ja schon genannt. Ich habe schon eigentlich, solange ich denken kann, immer großes Interesse an Psychologie gehabt, an Persönlichkeit, weil ich finde, es gibt eigentlich nichts Spannenderes als die Frage, wie der Mensch eigentlich funktioniert und warum wir uns so verhalten, wie wir es tun. Und insofern war das für mich dann schnell klar, dass ich Psychologie studieren möchte und ich wollte aber auch eigentlich immer Unternehmer werden. Insofern bin ich nicht in die klinische Richtung gegangen, sondern habe mir schon von Anfang an überlegt, was kann man denn eigentlich damit machen und wenn man eine Firma gründen möchte. Und dann hat sich die Möglichkeit ergeben, als ich an der Universität in Lüneburg gearbeitet habe, gemeinsam mit einem Freund, dem Martin, den du ja auch schon kennengelernt hast in der Podcast. Und dann haben wir gemeinsam aus der Universität in Lüneburg heraus das Unternehmen Link gegründet. Und da geht es eben um Persönlichkeit, also um die Frage, wie kann man Persönlichkeit erfassen, messen, darstellen, vor allen Dingen auch verständlich machen und dann eben auf Basis der erhobenen Daten auch Menschen dabei unterstützen, sich weiterzuentwickeln, also Persönlichkeitsentwicklung zu ermöglichen, zum Beispiel im Rahmen von Coaching. Das war damals unser Ansporn, das ist immer noch unser Ansporn und war letztlich eben auch der Ausgangspunkt für die gemeinsame Ausgründung aus der Universität in Lüneburg heraus. Gleichzeitig habe ich schon während ich an der Uni gelehrt habe, immer sehr viel gecoacht. Ich habe selber eine systemische Coaching-Ausbildung gemacht, habe lange auch als Coach gearbeitet und habe auch eine Coaching-Ausbildung dann selber über Jahre angeboten in Berlin und in Köln gemeinsam mit einer privaten Hochschule zusammen. Hat mir immer extrem viel Spaß gemacht. Ich habe das dann vor einigen Jahren abgegeben, weil einfach die Geschäftsführertätigkeit bei LinkedIn nicht mehr zugelassen hat. Aber so hatte ich auch immer irgendwo in der Praxis einen Fuß und hatte so diese Verbindung aus Wissenschaft und Praxis, für die LinkedIn in gewisser Weise auch steht.
Ja, dann bist du eigentlich quasi 100% Zielgruppe, 100% Gastzielgruppe auch. Aber wenn ich den Paperwings Podcast angucke, sind nämlich genau die Themen. Also es ist ein Wirtschaftspodcast, es geht viel um Business, aber es geht auch sehr viel um das Thema Psychologie. Von daher ist es, bist du quasi in persona genau auch so ein Traumgast. Deswegen will ich auch beide Themen so ein bisschen tangieren. Als ja selber Berater und Unternehmer finde ich es total spannend zu sehen, wie sich Link entwickelt. Das heißt, nicht nur durch eure Newsletter, auch Website und auch was das Produktportfolio betrifft, merke ich das. Ich nehme nur mal ein gutes Beispiel. Eine sehr gute Freundin hat jetzt gerade sogar aus Nairobi bei euch teilgenommen und hat sich frisch zertifizieren lassen.
Super.
Das heißt, ihr wächst und gedeiht ganz prächtig und das Produktportfolio wächst auch. Vielleicht kannst du noch ein bisschen mehr zu Link erzählen. Das würde mich auch so interessieren. So, was habt ihr eigentlich vor? Wo entwickelt sich das hin? Ist tatsächlich auch für mich als Kunde interessant, was so eure Ambitionen noch sind.
Ja, also die Vision, die wir uns selber gegeben haben, heißt Lösungen für eine persönlichkeitszentrierte Arbeitswelt. Und das drückt es auch aus. Wir wollen also nicht nur ein reiner Testanbieter sein, womit wir gestartet sind, muss man sagen, was natürlich auch unsere immer noch Kern-DNA ist. Das heißt, wir versuchen, hochwertige, wissenschaftlich fundierte Persönlichkeitsanalyseverfahren zu entwickeln und anzubieten. Und aber darüber hinaus wurde halt schnell klar, dass es andere Bereiche gibt, die eben auch, die wir auch abdecken möchten, um ein ganzheitliches Angebot zu haben. Das bedeutet unter anderem eben, dass wir jetzt in einigen Wochen eine Plattform veröffentlichen. Das ist das Link Coaching Board. Und auf dieser Plattform ist es dann eben möglich, digital zu coachen. Das bedeutet, natürlich kann man unsere Persönlichkeitsanalyseverfahren nutzen, aber man kann das auch nutzen, wenn man zum Beispiel nicht bei uns zertifiziert ist und einfach Lust hat, richtig hochwertige, professionelle Online-Coaching-Prozesse durchzuführen. Und also darüber kann ich natürlich auch noch so ein bisschen mehr erzählen, aber das ist halt ein Aspekt von unserer Vision, Lösungen für eine persönlichkeitszentrierte Arbeitswelt zur Verfügung zu stellen und einfach auch einen Beitrag zu liefern, dass dieser ganze Bereich Coaching, Persönlichkeitsentwicklung, Personalentwicklung eben noch ein bisschen professioneller werden kann.
Ja. Ist ein guter Aufhänger auch, weil ich möchte einfach nur mal ein Beispiel bringen, wo ich das jetzt zum Beispiel gerade gemacht habe. Ich hatte jetzt gerade wieder bei der Bundeswehr ein Seminar und das ging zum Thema modernes Führen und dann haben sich natürlich ältere Kameraden ein bisschen gestoßen. Ja, was wird jetzt Führung neu gedacht? Was passiert denn da? Und haben wir alles falsch gemacht? Ich sage nein, aber ich glaube, es gibt halt wissenschaftlich schon neue Erkenntnisse, wie man, und da bist du bei dem Punkt, persönlichkeitszentrierter führen kann. Wenn man 300 Leute im Gefecht führt, ist das der falsche Ansatz, ohne Frage, aber in ganz vielen Situationen braucht es halt Feingefühl, Fingerspitzengefühl und Umgang mit Menschen. Und da habe ich dann schon stark sensibilisieren können, wenn man guckt, okay, wie sind denn unterschiedliche Verhaltenspräferenzen, Erwartungen, Ziele? Ihr arbeitet ja im Prinzip mit diesen drei großen Bereichen: Charaktereigenschaften, Motive und Kompetenzen. Ohne zu tief reinzugehen, aber für die Zuhörerinnen, die die Folge 119 noch nicht gehört haben, kannst du noch mal einen kurzen Abriss geben, worum es darum geht.
Natürlich. Also grundsätzlich, wenn man mit Persönlichkeit arbeiten möchte, egal was man tun möchte, braucht man natürlich ein Modell von Persönlichkeit, das dem auch gerecht wird, mit dem man also tatsächlich auch die Persönlichkeit eines Menschen erfassen kann. Wir versuchen Persönlichkeit gemäß dem sogenannten Eigenschaftsmodell so zu erfassen, dass wir unterschiedliche Bausteine erfassen. Das heißt, unterschiedliche Eigenschaften, das sind Charaktereigenschaften, Motive und Kompetenzen als drei Bausteine der Persönlichkeit, die man erst erhebt und dann zur Persönlichkeit kombiniert. Und man kann sich das eigentlich recht gut vorstellen, dass oder sehr einfach vergegenwärtigen, dass es sinnvoll ist, diese drei Bausteine einzeln zu erheben, wenn man sich klar macht, welche Fragen dadurch beantwortet werden können. Also Motive klären die Frage, warum tue ich etwas? Was treibt mich an? Was ist meine Motivation in meinem Handeln? Und Charaktereigenschaften wiederum klären die Frage, wie tue ich etwas? Also nicht warum, sondern wie. Das heißt, das sind die persönlichen Stile, mein Arbeitsstil, mein Kommunikationsstil, mein Führungsstil. Ja, die Präferenzen, die ich in die eine oder andere Richtung habe, die werden durch die Charaktereigenschaften sehr schön beschrieben, und die Kompetenzen klären dann die Frage, wie gut tue ich das, was ich tue? Also was fällt mir leicht, was fällt mir schwer? Das heißt, egal wie ich führe, ich dann das kompetent machen oder weniger kompetent. Und wenn man sich das klar macht, dass diese Fragen doch sehr unterschiedlich sind und sehr unterschiedliche Aspekte der Persönlichkeit darstellen, dann wird auch deutlich, warum es so sinnvoll ist, die eben einzeln zu erheben und dann zu kombinieren zu einem dann eben ganzheitlichen Bild der Persönlichkeit.
Ja, ja, super, danke. Ja, ich habe gerade eben noch mal nachgeschaut. Also ich habe im März 2023 meine erste Zertifikat bei euch gemacht und durfte dann viel Erfahrung sammeln mit den Profilen, was ich total hilfreich fand, weil es ist ja auch ein... Also auch das Feedback jetzt der Klienten, ich habe ja vorher auch, die Diskussion mache ich jetzt nicht auf, gern Folge 119, andere typenbasierte Persönlichkeitszertifikate etc. gemacht. Und das Feedback der Kunden, die auch andere Sachen vorher von mir kannten, haben schon gesagt, ist schon krass, wie genau das ist, wie viel das ist und wie spezifisch auch. Ne? Also ich bin jetzt nicht in der gleichen Schublade wie der rot-gelbe-blaue, wie auch immer Typ, sondern es ist schon sehr, sehr genau. Und gleichzeitig habe ich im März auch meine systemische Coaching-Ausbildung angefangen, die mich jetzt quasi ein Jahr sehr intensiv beschäftigt hat. Und jetzt kommen wir auch zu unserem Hauptthema. Du hast das ja auch gemacht. Und jetzt merke ich aber erst krass, wie mächtig diese nächste Dimension ist. Und ihr habt nämlich unterschiedliche Methoden mit verbunden. Und da würde ich gerne mal, dass wir so einen Einblick mal kriegen, okay, wie kann ich denn diesen LPP professionell im Einzelcoaching einsetzen?
Ja, also man muss sich vorstellen, wenn ich coache, dann habe ich ja einen Gesprächsprozess, den ich umsetze. Und ein Teil dieses Prozesses ist natürlich auch immer, dass ich versuche, möglichst viele Informationen zu sammeln, die für die Fragestellung relevant sind, die mein Coachee mitbringt. Das heißt, der kommt und hat ein Thema, der möchte etwas erarbeiten mit mir, der möchte etwas besser verstehen, der möchte eine Entscheidung treffen oder er möchte einfach eine Veränderung erreichen. Und dafür brauche ich natürlich zunächst mal auch viele Informationen. Das heißt also, ich brauche eine Basis, auf der aufbauend ich dann überlegen kann, was könnten denn die richtigen Schritte für dich sein, und einfach tiefer reingehen kann. Und der LPP ist letztlich ein Instrument für die Coaches, das sie nutzen können. Man muss sich das wirklich vorstellen wie ein Werkzeug. Das heißt, es ist kein Standalone-Tool, was irgendwie die Coaches ausfüllen und dann spuckt er irgendwie alle Lösungen aus. Das gar nicht, sondern es ist ein Werkzeug, das ich nutzen kann für mich im Coaching und was mir hilft, eine sehr, sehr strukturierte und systematische Datenbasis zu bekommen, auf der aufbauend ich letztlich praktisch jede Fragestellung bearbeiten kann, die mein Coachee mitbringt. Und das ist eigentlich im ersten Schritt der Mehrwert schlechthin. Das heißt, ich habe mit einer sehr effizienten Art und Weise unglaublich viele Informationen, die sehr übersichtlich dargestellt sind, die schön strukturiert sind, und auf dieser Basis aufbauen kann ich dann eben den Prozess weiterführen. Ich muss meinen Prozess auch nicht ändern großartig, sondern ich kann im Prinzip so coachen, wie ich das gelernt habe in der Coaching-Ausbildung. Ich habe nur einfach ein Werkzeug, das mir dabei hilft.
Ja, und das kann ich nur bestätigen. Ich bin ja ein sehr effizienzgetriebener Mensch. Das heißt, ich möchte auch gern schnell zum Punkt kommen, schnell das Wesentliche erfassen. Und das ist auch, wo ich sage, okay, wenn die jetzt einen teuren Coach holen, dann möchte ich auch, dass die Kunden schnelle Ergebnisse haben. Ne? Bestimmte Prozesse brauchen Zeit, keine Frage. Aber dieses, ich doktere ein bisschen rum, stelle ganz viele Fragen, um irgendwie diesen Menschen zu verstehen, das verkürzt mir den Weg halt sehr stark. Und was ja dann spannend ist im Gespräch mit dem Coachee, es kann ja auch Sachen geben, wo er sich nicht wiederfindet oder nicht identifiziert, wo er sagt, okay, ich habe hier eine Charaktereigenschaft oder eine Facette, die sehe ich so nicht. Aber dann kann man halt da zielgerichtet in das Gespräch gehen, nachfragen und in welchen Situationen siehst du das? Und dann ist man halt wirklich, ich sag mal, man ist wirklich an bestimmten Punkten, wo man direkt reingehen kann und man hat, und das ist das Schöne, diese sichtbare Ebene. Und was ich auch noch ganz, ganz spannend finde, und an dieser Komplexität taste ich mich gerade hervor, Punkt 1, arbeite ich jetzt schon sehr viel, sehr lange mit den Einzeltests. Und dann, was ich sehr toll finde, sind die Partnertests, die Partnercheck. Also ich habe ja selber einen Geschäftspartner, mit dem ich 3,5 Jahre jetzt schon erfolgreich zusammenarbeite. Wir haben den gemacht. Zu seiner Verlobung habe ich ihm den für seine Partnerin geschenkt. Und was halt einfach so spannend sind die... die Schnittmengen, aber auch die Differenzen. Und ich habe jetzt ein aktuelles Partnercheck gerade für ein Führungskräfte-Duo gemacht, die sehr gut harmonieren. Das heißt, die haben die persönliche Ebene, dass man wirklich so tief reingehen kann schon. Und da würde mich dann auch gleich deine Erfahrung interessieren. Also da, die haben sehr viele Schnittmengen und sind in bestimmten Punkten sehr unterschiedlich. Für mich macht das die sehr harmonisch und gleichzeitig aber auch spannungsreich im Duett. Wie sind so deine Erfahrungen zum Beispiel mit Partnerchecks?
Ja, also ich kann das nur unterstützen. Vielleicht noch einmal für die Zuhörer. Partnercheck bedeutet, dass ich 2 Persönlichkeitsprofile habe, die sozusagen in einer Übersicht miteinander kombiniert werden. So kann man auf den ersten Blick eigentlich sehen, wo sind eben große Abweichungen in der Persönlichkeit, wo sind aber auch große Gemeinsamkeiten. Und es gibt auch die Möglichkeit, dass die beiden Personen sich nochmal gegenseitig fremd einschätzen, also den anderen wiederum einschätzen. Und all diese Informationen werden dann in einer Übersicht zusammen dargestellt. Und dann kann man natürlich reingehen, genau wie du das beschrieben hast, und sagen, okay, jetzt wollen wir mal schauen, wenn wir zum Beispiel gemeinsam ein Projekt leiten sollen oder uns einen Job teilen, das ist ja Jobsharing, ist ja etwas, was einfach immer mehr auch kommt. Und das ist eben genau diese persönlichkeitszentrierte Arbeitswelt, von der ich gesprochen habe, dass man natürlich erfolgreicher sowas machen kann, wenn man sich vorher da mal überlegt, wie passen denn unsere beiden Persönlichkeiten so zusammen? An welchen Stellen könnte es möglicherweise mal knallen? Und an welchen Stellen gibt es aber auch Synergiepotenziale? Das bedeutet, wir haben ja diese 3 Bereiche: Charaktereigenschaften, Motive und Kompetenzen. Und da kann man dann eben auch schön reingehen und zum Beispiel bei den Kompetenzen mal schauen, wo habe ich denn Kompetenzen, die bei meinem Partner nicht so stark ausgeprägt sind und andersherum. Und wenn man das so übersichtlich sehen kann, kann man natürlich wunderbar schauen, welche Aufgaben haben wir, die wir dann mit diesen Kompetenzen vielleicht so aufteilen können, dass sich da eben entsprechende Synergien ergeben und auch die richtige Person die richtige Aufgabe bekommt. Bei den Charaktereigenschaften geht es eher darum, dass wir unsere Zusammenarbeit eben so gestalten, dass es da keine Missverständnisse gibt, dass es keine Konflikte gibt, weil man vielleicht einfach unterschiedliche Stile hat. Und da kann man eben mit so einem Partnercheck, das ist zumindest meine Erfahrung, unheimlich viel Verständnis herstellen, wenn man proaktiv darüber spricht, wo gibt es denn Unterschiede in diesen Persönlichkeitsstilen. Ne, wenn 2 Leute einen sehr unterschiedlichen Arbeitsstil haben, dann dann braucht das schon sehr viel Reflexion, um den anderen zu verstehen oder einfach auch sehr viel Erfahrung, wenn man sich sehr lange kennt. Aber das kann unheimlich helfen. Übrigens auch dann ist meine Erfahrung, wenn es schon Konflikte gibt, um die besser zu verstehen. Also man kann es sowohl einsetzen für eine proaktive Beschäftigung, wenn jetzt zum Beispiel ein neues Team sich bildet oder die noch nicht so lange zusammenarbeiten, aber auch dann, wenn es so ein bisschen knirscht, weil man dann natürlich sehr viel mehr Verständnis herstellen kann, warum finde ich das denn so seltsam, wie er oder sie entsprechend bestimmte Aufgaben angeht. Und dann merkt man, oh, das liegt einfach daran, dass wir hier unterschiedlich sind in unseren Persönlichkeiten und nicht daran, weil die Person faul ist oder mich boykottieren will oder inkompetent ist. Das heißt, man kann andere Erklärungsmuster, Attributionsmuster heißt das ja, für solche Situationen erzeugen.
Ja, ich will das gerne auch mal plastisch machen, weil das diese Transparenz ist halt das Wertvolle, dass man nicht, ne, also mein Geschäftspartner arbeitet ja in Berlin, ich von Würzburg, wir sehen uns ab und zu halt online oder wir sind beim Kundentermin und bestimmtes Verhalten würde halt falsch interpretiert werden können. Ich gebe ein Beispiel, wir haben beide ja unterschiedliche Motivlagen und er hat zum Beispiel ein sehr starkes Beziehungsmotiv. Und ich habe ein extrem starkes Unabhängigkeitsmotiv. Das heißt, ihm ist immer sehr auf einem sehr partnerschaftlichen, geschäftspartnerschaftlichen Austausch gelegen und legt sehr viel Wert auf wertschätzende Gesten, Geschenke etc. Mir ist das halt überhaupt nicht wichtig. Im Gegenteil, mir ist die Unabhängigkeit wichtig. Und das hat gar nichts mit einer Bewertung der Person zu tun. Und warum ist das jetzt so relevant? Es ist keine Ablehnung, es ist mir nur nicht wichtig. Und ihm ist es wichtig. Und ich, da ist so, dass für mich diese Erkenntnis des Handreichens, jeder geht einen Schritt auf den anderen zu. Ich sage, okay, ich schicke halt doch eine Weihnachtskarte, ich schicke doch Silvestergrüße. Ich denke an seinen Geburtstag, auch wenn mir das, wenn er muss für mich das nicht machen, ist für mich nicht wichtig. Aber ich weiß, dass es ihm wichtig ist. Und er wiederum muss wissen, dass wenn ich mich zurückziehe, dass es halt mein Motiv ist und dass ich diese Unabhängigkeit haben will und nicht heißt, dass ich nicht mit ihm arbeiten will. Und das sind so genau diese Mehrwerte, die ich quasi für mich entdeckt habe.
Ja, absolut. Also ich meine, ich bin ja auch zum Beispiel mit Martin gemeinsam schon lange in der Geschäftsführung und bei uns ist es genauso. Es gibt halt einfach Unterschiede. Bei uns zum Beispiel ein Unterschied in den Charaktereigenschaften, dass ich jemand bin, der zwar sehr, sehr, sehr kreativ ist, also für die neuen Ideen zuständig ist, bei der Umsetzung aber jemand, der jetzt nicht extrem gewissenhaft ist. Das heißt, wenn ich etwas, sagen wir mal, zu detailorientiert finde oder nicht mich so stark dafür interessiere, dann delegiere ich das gerne auch mal oder bin dann etwas früher zufrieden und sage, ja, das ist jetzt so das grobe Konzept und die Umsetzung, da müsste jemand anders ran. Und das ist dann eher Martin, der unglaublich gut darin ist, also Dinge umzusetzen, sehr gewissenhaft vorgeht bei sowas. Und das ergänzt sich dann sehr gut, wenn man in der Lage ist, sozusagen auch die Art des anderen zu akzeptieren. Ne, das kann man machen, indem man einfach sehr, sehr viel redet, indem man sehr viel Zeit miteinander verbringt oder, und da kommt halt wieder der Partnercheck ins Spiel, indem man sich wirklich professionell mit diesen Themen auseinandersetzt und die Informationen bekommt, die man dafür braucht. Also das ist das, was ich meine. Das heißt, diese Visualisierung, die das dann einfach deutlich macht, genau solche Punkte, die wir jetzt besprochen haben, um ins Gespräch zu gehen mit dem Coach. Das ist halt auch nochmal wichtig, dass man eben dann jemanden hat, der da als Sparringspartner auch nochmal das Ganze mit begleitet. Und dann kommt man da wirklich weiter.
Ja, ja. Ich möchte nochmal die nächste Ebene auch vorstellen. Das heißt, LPP als Einzeltest. Erstmal ganz einfach. Partnercheck wird schon spannender, braucht schon ein bisschen mehr Erfahrung. Und dann gehe ich jetzt auf die nächste Ebene, wo ich gerade Erfahrungen sammle. Und das ist der Teamcheck. Und den finde ich halt richtig spannend. Weil es gibt auch so eine Art Gap Analysis, also so eine Lückenanalyse, wo man guckt, okay, welchen Skill gibt's halt nicht. Und ich nehme mal einen Bereich, ich coache einen relativ großen Bereich. Und da fehlte zum Beispiel das Element der strategischen Kommunikation. Und das fand ich halt interessant im Sinne von, okay, ihr versteht euch alle ganz prima und prächtig, weil ihr seid in vielen Punkten sehr ähnlich, aber was euch fehlt, ist dieses Element. Und gerade für einen Geschäftserfolg auch finde ich das ganz spannend. Aber erzähl du gerne nochmal ein paar Worte zu dem Teamcheck.
Ja, die Idee beim Teamcheck ist tatsächlich, dass ich die Möglichkeit habe, die Persönlichkeitsstruktur eines kompletten Teams sichtbar zu machen. Das heißt, ich habe die einzelnen Personen, die alle den Fragebogen ausgefüllt haben und ich kann dann eine Übersicht erstellen der unterschiedlichen Persönlichkeiten in einem kompletten Team. Das heißt, genau wie du das gerade beschrieben hast, ich kann dann auf einen Blick sehen, wo ist sich das Team sehr ähnlich, wo ist es eher homogen strukturiert, also zum Beispiel alle sind sehr gewissenhaft. Das führt aber gleichzeitig dazu, dass eben dann auf der anderen Seite der Präferenzskala dann eben niemand ist. Und dann hat man eben gerade die Möglichkeit, darüber zu sprechen mit dem Team, was bedeutet das für euch? Was hat das für Auswirkungen, für Konsequenzen? Auf der einen Seite ist Homogenität immer ganz gut, weil, wie du schon sagst, kann das Team in der Regel ganz gut miteinander arbeiten, weil man sich halt ähnlich ist. Auf der anderen Seite fehlen dann aber in der Regel bestimmte Ausprägungen, die natürlich auch relevant und wichtig sind. Also zum Beispiel im Beispiel des sehr gewissenhaften Teams könnte dann jemand fehlen, der sehr flexibel ist, der sehr spontan ist, der schnell handeln kann, der improvisieren kann oder eben auch mal fünfe gerade sein lässt und einfach etwas ausprobiert, statt es immer bis ins kleinste Detail zu planen. Und das ist genau das, was man mit dem Team deutlich machen kann, was man erarbeiten kann, wo man natürlich einen Bezug herstellen kann zu den Aufgaben und Tätigkeitsbereichen dieses Teams, dann eben verbinden kann mit der Struktur, mit der Persönlichkeitsstruktur. Natürlich werden auch die Motive dargestellt. Also wir haben wieder diese Dreiteilung, Charaktereigenschaften, Motive und Kompetenzen. Bei den Motiven geht es darum, was braucht ihr als Team, um zufrieden zu sein? Was braucht ihr, um motiviert zu sein? Welche Führungskultur braucht ihr? Welche Aufgaben braucht ihr? Aber auch, was demotiviert euch? Also welche Rahmenbedingungen? Und dann gibt's die Kompetenzen. Da geht's natürlich ganz einfach um die Frage, welche Kompetenzen braucht ihr als Team? Wo wollt ihr euch noch weiterentwickeln, um eure Aufgaben erfolgreich meistern zu können? Und wo seid ihr halt schon als Team auch super aufgestellt? Das kann man halt sehr schön visualisieren mit dem Teamcheck.
Ja, also für die Zuhörerinnen, jetzt habt ihr mal so ein bisschen den Überblick bekommen, was es alles gibt. Und jetzt gehe ich aber noch tatsächlich nochmal in das Einzelsetting rein, weil ich das total spannend finde. In dem Punkt, dass hier ganz wirksam unterschiedliche Coaching-Methoden, Interventionen mit diesen Anteilen verbunden werden. Leider habe ich selber noch nicht alles so richtig schön einsetzen können, wie ich es bei Ronald gelernt habe in der Weiterbildung, weil ich einfach noch nicht zugekommen bin. Ich gebe einmal mein Beispiel eines meiner Lieblingsinterventionen, weil ich immer sehr für mich sehr hilfreich auch finde, für mich im Eigencoaching, ist das innere Team zum Beispiel. Vielleicht können wir mal als ein Beispiel reingehen und dann noch ein paar andere Coaching-Methoden, wie du zum Beispiel jetzt beim inneren Team den LPP einsetzen könntest.
Ja, genau. Also es ist ja so, wenn ich diese Persönlichkeitsanalyse habe, dann hatte ich ja eben gesagt, habe ich im Prinzip eine Basis, die ich im Coaching nutzen kann, Informationsbasis. Und das Ganze kann man nochmal aufwerten letztlich, indem man die bekanntesten, gängigsten Coaching-Methoden nutzt und die verbindet letztlich mit der mit den Ergebnissen von unserer Persönlichkeitsanalyse. Und dann wird's halt wirklich richtig spannend und das ist dann letztlich so Stufe 2. Also ich habe als erstes gelernt, wie kann ich überhaupt mit so einer Persönlichkeitsanalyse arbeiten? Das hatten wir eben schon mal so ein bisschen besprochen. Ich habe also diese Datenbasis, die ich dann nutzen kann, um tiefer in die Persönlichkeit reinzugehen. Und das innere Team hat ja letztlich zur Idee, dass ich unterschiedliche Gedanken, unterschiedliche Emotionen zu einem Thema sichtbar mache und dann meinem Coachee dadurch eine Erkenntnis generieren kann, also einfach mehr Struktur im Denken herstellen kann, das Ganze so ein bisschen aufräumen sozusagen und dann vielleicht die Basis zu haben, zum Beispiel um eine Entscheidung zu treffen. Das ist ja immer etwas, was man zum Beispiel mit dem inneren Team super machen kann. Jetzt ist es so, dass man natürlich hier, wenn man den LPP benutzt und das innere Team dann zusätzlich macht, dann hat man die Möglichkeit, über das, was ich normalerweise mit dem inneren Team mache, noch hinauszugehen. Das heißt, ich kann zum Beispiel viel besser verstehen, woher denn eigentlich die verschiedenen Teammitglieder, also die Stimmen, die Emotionen, die Gedanken, die ich habe, woher die denn eigentlich kommen. Ja, also das ist etwas, was halt wunderbar funktioniert. Das bedeutet, ich habe jetzt die Möglichkeit, nicht nur zu sagen, okay, das ist dein inneres Team, das sind deine Emotionen zu diesem Thema, sondern ich kann auch noch in die Analyse reingehen, warum, woher kommen die denn eigentlich? Was ist der Ausgangspunkt dieses Gedanken? Und das ermöglicht natürlich nochmal tiefer einzusteigen in die Frage, möchte ich dieser Stimme denn in Zukunft folgen oder nicht? Was ja eine ganz entscheidende Frage auch beim inneren Team ist, dass der innere Chef oder die innere Chefin am Ende ja ein Urteil fällen soll, so im Sinne von, welche Stimme, welches Teammitglied soll denn in Zukunft mehr Gewicht bekommen und welches weniger? Und das ist natürlich etwas, was ich nochmal wesentlich besser entscheiden kann, wenn ich überhaupt weiß, woher kommt das denn? Aus welcher Quelle in dem Sinne meiner Persönlichkeitsstruktur kommen denn eigentlich diese Stimmen? Das ermöglicht völlig neue Möglichkeiten in der Reflexion, in der Arbeit mit so einer Methode wie dem inneren Team.
Ja, also ganz klare Empfehlung. Also ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe zum Beispiel eine extrem ausgeprägte Dominanz und die merke ich dann in bestimmten sozialen Situationen, wo ich eigentlich vielleicht sage, okay, jetzt möchtest du gerne Harmonie haben, aber irgendwas wurmt mich dann und ich beiß mir auf die Zunge und ich merke, oh, du willst eigentlich was sagen, aber machst es vielleicht doch nicht. Und dann merkt man, okay, es arbeiten halt unterschiedliche Persönlichkeitsanteile in einem. Der eine will das, der andere will das, der eine will Harmonie haben, der eine Persönlichkeitsanteil, der andere will sagen, nee, jetzt sagst du aber deine Meinung. Und das ist so ein, den kennt ihr vielleicht so, das ist so ein innerer Struggle, so ein innerer Kampf, den man mit sich selber führt, wo man sagt, okay, es ist gar nicht das Außen, sondern es ist das Innen, was mich gerade bewegt. Und da wären wir vielleicht auch bei diesem nächsten Coaching-Methode, nämlich die Antreiber. Vielleicht kannst du dazu nochmal so ein paar Punkte sagen und auch den Einsatz vom LPP hier.
Ja, natürlich. Also bei den Antreibern ist es ja so, dass es im Prinzip ein Modell ist, was so ein bisschen verdeutlichen soll, dass es bestimmte Persönlichkeitsmerkmale gibt, die dazu führen können, dass ich in meinem Verhalten relativ eingeschränkt werde. Also Antreiber haben ja solche Begriffe wie mach es allen recht, sei perfekt. Und damit arbeiten wir ja im Coaching, wenn deutlich wird, dass ein Coachee bestimmte Verhaltensweisen beschreibt und man merkt, okay, in einigen Situationen ist dieser Coachee halt nicht mehr in der Lage, sein Verhalten letztlich anzupassen, zu variieren, sondern wird dann eingeschränkt durch einen so stark ausgeprägten Antreiber. Und hier ist es eigentlich ähnlich wie bei dem inneren Team. Ich kann hier sehr, sehr schön verdeutlichen, woher der Antreiber in der Persönlichkeitsstruktur herkommt. Wo also der Ursprung davon ist, ich gebe mal ein Beispiel. Ich habe diesen Antreiber eben genannt, mach es allen recht. Das ist erstmal etwas, was man dann besprechen kann. Man kann darüber sprechen, hey, du hast diese ganz starke Tendenz, es den Menschen in deiner Umgebung irgendwie recht machen zu wollen. Das ist dir ein starkes Bedürfnis und du tust dich extrem schwer, zum Beispiel Nein zu sagen. Ja, das ist ja erstmal eine sehr schöne Erkenntnis und dann kann man überlegen, wie könntest du in Zukunft versuchen, das etwas weniger zu tun. Man macht ja die Erlauber als Gegenpol der Antreiber. Jetzt ist es aber so, dass es natürlich nochmal eine komplett neue Ebene mir liefert, wenn ich zum Beispiel reinschauen kann in das Ergebnis des LPPs, also die Persönlichkeitsstruktur, und sehen kann, dass es bestimmte Ausprägungen gibt. Klassischerweise bei Mach es allen recht findet man diese Ausprägungen im Bereich Kooperation. Es gibt eine Dimension Kooperation versus Wettbewerb und in diesem Bereich Kooperation gibt es zum Beispiel eine Unterfacette, die heißt Altruismus. Ja, und das ist etwas, wenn das sehr stark ausgeprägt ist, dann kann das eben dazu führen, dass dieses Mach es allen recht stark ausgeprägt ist. Aber interessant wird es, wenn ich dann auf die Kombination schaue. Es gibt im Bereich Extraversion, also in einer anderen Big Five Dimension, gibt es eine Facette, die heißt soziale Offenheit. Und da geht es darum, ich möchte gemocht werden. Das sind Menschen, die sehr offen auf andere zugehen, die sehr freundlich sind, die aber auch wirklich davon abhängig sind, gemocht zu werden zu einem gewissen Grad. Also ein bisschen auch von dem Urteil anderer auch abhängig sind und insofern sehr viel investieren in eine Begegnung, damit auch die anderen irgendwo positive Rückmeldung geben. Und wenn man diese beiden Facetten zum Beispiel beide stark ausgeprägt hat, dann wird es natürlich sehr deutlich, warum ich dann zu diesem Mach es allen recht Antreiber tendiere. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene. Das heißt, ich bin an einem völlig anderen Punkt, wenn ich im Coaching so arbeite, weil ich natürlich eine andere Basis habe und einen anderen Erkenntnisstand und mir dann natürlich überlegen kann, wie möchte ich jetzt damit umgehen, als wenn ich eben nur den Antreiber kenne und mir überlege, ja gut, was kann ich jetzt tun? Also ich habe eine ganz andere Tiefe letztlich.
Ja, ich finde, das ist gerade wieder auch ein gutes Beispiel. Wir reden ja auch immer viel über Leadership und Führung. Und ich habe jetzt in beiden Kursen die berechtigte Diskussion erlebt. Ihr habt ja auch so Tiefenprofile Führung, die ich gar nicht negativ hinterfrage. Aber es gab auch in unserem letzten Kurs ja eine spannende Diskussion. Ich habe auch das Buch mitgeschrieben, herausgebracht, was Führung heute wirklich braucht. Und die Überschrift ist natürlich sehr, sehr reduziert, aber wir sehen ja ganz viele unterschiedliche Arbeitskontexte. Jetzt kommt das nächste Buch gerade raus zum Thema New Work. Das heißt, wir haben die Themen geteilte Führung, wir haben Co-Leadership, wir haben Remote Work. Das heißt, die Führungsrahmenbedingungen verändern sich ganz stark. Und vielleicht kannst du das mal einordnen, was so deine Erfahrungen auch in den Diskussionen sind. Wir haben die ja da auch geführt. Was braucht so Führung heute wirklich, wenn es in die Persönlichkeitszentrierung geht? Was gibt's gerade für Entwicklungen und welche Dimensionen werden vielleicht relevanter?
Ja, genau. Also unsere Perspektive auch auf das Thema Führung ist natürlich erstmal aus der Perspektive der Persönlichkeit heraus. Das heißt, persönlichkeitsorientiertes Führen wäre sozusagen erstmal mein Ansatz. Was bedeutet das? Du hast das ja ganz zu Beginn schon einmal kurz erwähnt. Aus unserer Perspektive bedeutet das, dass man eben sich auseinandersetzt mit der eigenen Persönlichkeit für das Thema Führung. Bedeutet, man muss sich immer klar machen, niemand führt entgegen seiner Persönlichkeit. Das ist so ein klassischer Satz. Heißt, wenn ich meine Persönlichkeit kenne, dann kann ich natürlich auch meinen Führungsstil viel besser verstehen. Ja, also wenn ich hohe Ausprägungen bei Introversion habe, bei Gewissenhaftigkeit und zum Beispiel auch bei Kooperation, was ich gerade beschrieben habe, dann wird das natürlich Folgen haben für meinen Führungsstil und den kann ich dann einfach sehr viel besser verstehen, wenn ich den auch kenne. Und dann kann ich mir Gedanken machen, was bedeutet das? Wenn ich jetzt also verstanden habe, warum ich so führe, wie ich das tue, dann kann ich als allererstes mal runterkommen von dem hohen Ross zu denken, dass man genau so führen müsste, wie ich das tue. Sondern man macht sich einfach bewusst, ich tue das deshalb, weil es meiner Persönlichkeit entspricht und nicht, weil ich irgendwie der Beste von allen bin. Und andere Menschen führen eben auf eine andere Art, weil es dann wiederum ihrer Persönlichkeit entspricht. So, das ist das Erste, dass man hier in eine Reflexion einsteigt und sich erst einmal bewusst macht, dass natürlich die eigene Persönlichkeit einen hohen Einfluss hat. Und das führt auch wiederum dazu, welche Anteile von Führung mir leicht fallen und welche mir eher schwer fallen. Man muss sich klar machen, Führung ist ein extrem komplexer sozialer Prozess, der wahnsinnig hohe Anforderungen an die handelnden Personen stellt. Ja, da sollte man also immer sehr demütig sein. Das ist ganz aus meiner Sicht entscheidender Aspekt. Und dann entsprechend kann man reingehen und das Ganze so ein bisschen in einzelne Bausteine aufteilen, welche Anforderungen, welche Aufgaben sind Teil der Führung. Zum Beispiel, ich muss Dinge delegieren, ich muss Aufgaben weitergeben und sie so verständlich machen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sie auch verstehen können. Ich sollte ein Vorbild sein in meinem Handeln und so weiter. Das heißt, es gibt unterschiedliche Aufgaben und da kann ich einsetzen und sagen, persönlichkeitsorientiert bedeutet in diesem Fall, ich mache mir Gedanken dazu, welche Anteile meiner Persönlichkeit mir bestimmte Führungsaufgaben leichter oder schwerer machen und kann da ansetzen, um mich weiterzuentwickeln. Und jetzt kommt der entscheidende Aspekt, ich betrachte natürlich auch die Persönlichkeit meiner Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter. Also nicht nur meine eigene, sondern eben auch andersrum. Das heißt, es gibt ja unterschiedlichste Führungsansätze, situatives Führen, Führen durch Ziele. Und dieses wäre eben Führen bezogen auf die Persönlichkeit derjenigen, die ich führe. Bedeutet, ich führe halt nicht jeden und jede auf die gleiche Art und Weise, sondern ich versuche, soweit es möglich ist, entsprechend auch die Persönlichkeit derjenigen, die ich da führe, auch als einen wichtigen Einflussfaktor einzubeziehen. Heißt zum Beispiel, dass ich jemandem, der sehr gewissenhaft ist, einfach eine Aufgabe vielleicht etwas detaillierter erkläre und auch nochmal etwas besser deutlich mache, warum man das jetzt machen sollte, damit da dieses innere Verständnis dafür da ist. Jemand anderes, der vielleicht sehr flexibel ist, in diesem Fall muss ich das vielleicht nicht ganz so detailliert schildern, aber da sollte ich vielleicht darauf achten, dass ich immer mal wieder auch unterschiedliche Aufgaben gebe und nicht immer das Gleiche. Das heißt also, hier gibt es dann die Möglichkeit, so ein bisschen darauf einzugehen, was ist das für ein Mensch, was braucht der letztlich vielleicht auch für eine Führung, um entsprechend da dann auch erfolgreicher zu sein.
Ja, mein liebstes Beispiel und perfektes Beispiel, was du auch gerade gebracht hast, denn wir dürfen da in die Bedürfnisorientierung gehen, ne? Das heißt, das, was das für den einen gut und richtig ist, ist für den anderen halt überhaupt nicht richtig. Und ich nehme immer gerne das Beispiel als Bereichsleiter, aber meine Stellvertreterin war komplett anders als ich, die ich mir extra dann quasi auch dazu geholt habe, und sie hat ganz stark meine ganzen Schwächen kompensiert. Das heißt, wir waren super Duo gemäß so einer SWOT Analysis. Das hat das Miteinander nicht immer leicht gemacht, weil wir ganz unterschiedlich getickt haben und unterschiedliche Bedürfnisse hatten. Aber das war für mich so ein ganz, ganz wichtiges Learning. Das hast du nämlich gerade gesagt, diese Gewissenhaftigkeit. Ne, wenn ich einer Person mit einer hohen Führungsverantwortung, die sie hatte, eine Aufgabe sehr detailliert beschreibe, dann wäre das für mich eine absolute Bevormundung gewesen, wenn man mir die Aufgabe gegenseitig, ich sage, ich bin doch klug, bin doch frei, ich kann das doch selbst gestalten, Unabhängigkeit, flexibel, ich finde meinen Weg, ich möchte ihn finden. Und sie wollte das sehr genau haben, sehr genau beschrieben, und sie hat das dann hervorragend gemacht. Aber das Verständnis, was für mich eine Bevormundung ist, war bei ihr ein Bedürfnis. Und das ist diese extrem wichtige Erkenntnis. Und das, was man halt in Unternehmen erlebt, wenn diese Konflikte auftun, jeder macht seine Arbeit nach bestem Wissen und Gewissen und halt auch nach Charaktereigenschaften, aber es entstehen halt Konflikte von unterschiedlichen Erwartungshaltungen. Und hier auch nochmal, du hast es vorhin schon gesagt, ich nehme immer sehr gerne dieses GRIP-Modell in Bezug zu diesem LPP. Was ist GRIP? Das ist diese Goals, Roles, Internal Relationships und Processes. Und das heißt, was sind die gemeinsamen Ziele? Was ist das Zielbild des Bereiches? Jetzt kommen wir, und das hast du vorhin gehabt, das erarbeiten wir ganz schön in Workshops, so diese Rollen. Wer ist in welchen Rollen drin? Wer kann auch was ausfüllen? Ne? Wenn ich ein Formular ausfüllen soll, das kann noch so einfach sein, da sind mit Sicherheit 3 Fehler drin. Ich kriege das nicht hin, weil ich nicht gewissenhaft genug bin, um das zu machen. Das kann wer anders besser. Aber wenn es um eine Präsentation geht, Flipchart, bin ich halt da. Und diese Rollenkreierung, gerade in den neuen Zeiten, sag ich mal, wo man personenzentrierter führen darf, muss und auch sollte, ist das halt hilfreich. Und dann auch hier wieder LPP, Internal Relationships. Um diesen Austausch, diese Kommunikation zu ermöglichen, ist total spannend zu sehen, wie tickt denn der andere? Was ist sein Bedürfnis? Was ist sein Bedürfnis in der Kommunikation? Wie möchte er Aufgaben gestellt haben? Frei, eng, weit, flexibel oder auch einfach repetitiv immer. Und dann kann man halt die Prozesse dran machen. Und das ist halt, wo ich was extrem Starkes drin sehe. So, länger Exkurs und eine kleine Liebesrede gerade quasi nochmal, aber weil die Erfolge quasi oder das, was man dann erleben darf, einfach sehr, sehr stark ist. Vielleicht gehen wir nochmal auf eine Coaching-Methode ein. Wir wollen natürlich nicht alle hier durchgehen, aber vielleicht sagst du, eine Coaching-Methode, die hast du noch als sehr wirksam und hilfreich in Kombination mit dem LPP erlebt.
Ja, also was ich immer wieder sehe, was sehr, sehr schön funktioniert, sind die sogenannten Wertequadrate. Das ist ja eine Methode von Friedemann Schulz von Thun. Und da geht es vor allen Dingen darum, Verständnis herzustellen für die Perspektive einer Person, mit der man einen Konflikt hat. Das heißt, wenn ich einen Coachee habe im Coaching und es wird eine Konfliktsituation geschildert und man hat wirklich das Gefühl, das ist eine verfahrene Situation, da ist wirklich ganz, ganz wenig Verständnis für die andere Seite, dann kann man eben mit dem Wertequadrat arbeiten. Und da hat sich gezeigt, also für diejenigen, die es nicht kennen, das ist, wie der Name schon sagt, ein Quadrat und ich habe da 4 Ecken. Und ich erarbeite gemeinsam mit meinem Coachee diese 4 Ecken. Es geht erstmal damit los, dass ich sage, okay, welcher Wert ist für dich wichtig und wird hier in gewisser Weise von diesem Konfliktpartner verletzt? Kann ich zum Beispiel sowas sagen wie, mir ist Ehrlichkeit unglaublich wichtig, ja, also das finde ich extrem wichtig, dass jemand immer ehrlich ist und einfach genau das sagt, was er oder sie meint. Und dann eben die nächste Frage wäre, okay, und was nimmst du wahr bei der anderen Person, wo das Ganze verletzt wird? Das wäre dann so die zweite Ecke. Und dann sagt man vielleicht, naja, ich nehme diese Person halt als unehrlich wahr. Das ist irgendwo ja, in gewisser Weise ja einfach eine Person, die aus meiner Sicht nicht wirklich sagt, was sie denkt. Und jetzt ist es so, dass man ansetzen kann mit dem LPP und für diesen Wert, dieses, was ich eben genannt habe, was die Person erstmal als etwas mehr oder weniger Gesetztes ansieht, sozusagen, das müssen doch alle so denken, dass das wichtig ist, nämlich diese Ehrlichkeit, da kann man ein Äquivalent finden im LPP. Das heißt, man schaut in die Persönlichkeitsstruktur und kann zeigen, dass es da bestimmte Persönlichkeitsmerkmale gibt, die halt zu dieser zu diesem Aspekt, der da genannt wird, sehr sehr gut passen, die das also ausdrücken und die Quelle sind letztlich von diesem Wert, der mir so extrem wichtig ist. Also das könnte zum Beispiel eine Facette sein wie Kritikorientierung, wo man sagt, hey, man muss immer ehrlich sein, man muss immer das sagen, was man denkt, man muss alles hinterfragen. So. Und dann ist es halt so, dass man da, oder es könnte auch zum Beispiel, wenn ich jetzt drüber nachdenke, könnte es auch so etwas sein wie soziale Unabhängigkeit, dass man sagt, ich bin eben nicht abhängig von dem Urteil anderer, sondern ich bin jemand, der davon unabhängig ist und einfach sagt, was er denkt. So, und dann kann ich hingehen und dann wird es interessant bei dem Wertequadrat, dass ich dann eben die Person frage, naja, jetzt überleg dir mal, wenn man deinen Wert extrem übersteigern würde, wenn man also sich vorstellt, man würde das einfach immer weiter steigern, was käme denn dann dabei raus? Das ist sozusagen die dritte Ecke. Und dann setzt die Reflexion ein und die Person sagt vielleicht, naja, das könnte natürlich auf den einen oder anderen so ein bisschen hart wirken, ein bisschen harsch, ein bisschen unfreundlich vielleicht sogar oder zu direkt, ja, so, dann schreibt man dann vielleicht hin, übermäßige Direktheit, ja, das ist ja das klassische deutsche Problem, dass man vielleicht zu ehrlich sein kann auch im Vergleich, also in der Wahrnehmung von anderen Menschen. So, und dann kommt die große Auflösung, nämlich die vierte Ecke, und das ist letztlich dann die Frage, was könntest du dir vorstellen, ist positiv in dem, was der andere tut? Und damit dieser Ecke, also wir hatten ja gesagt, Unehrlichkeit steht da jetzt auf der anderen Seite, und dann ist die Frage, was kann daran positiv sein? Was könnte für die Person vielleicht daran positiv sein? Oder was kannst du vielleicht sogar von diesem Aspekt lernen und übernehmen? Und dann kommt vielleicht dabei raus, und da kann der LPP helfen. Ich hatte eben gesagt, naja, auf der einen Seite, wenn man in den LPP reinschaut, ist soziale Unabhängigkeit, was zu der Ehrlichkeit führt. Und dann schaut man einfach auf die andere Seite und dann sieht man, ah, auf der anderen Seite von sozialer Unabhängigkeit steht eben soziale Offenheit, die ich eben schon mal beschrieben habe. Das heißt, Menschen, die sehr freundlich sind in allen möglichen sozialen Situationen, aber sich vielleicht dann auch nicht trauen oder das nicht möchten, mal zu sagen, wenn man zum Beispiel etwas nicht gut findet, was der andere tut, oder wenn man irgendwie eine Lösung, die ein anderer Mensch hat, nicht gut findet. Und das wird dann vielleicht als unehrlich wahrgenommen. Das heißt, wir können dann viel leichter und viel besser dieses Verständnis herstellen für die andere Seite, wenn wir das Persönlichkeitsprofil haben, das einfach aufzeigt, naja, diese Sache, die ich als so fremd wahrnehme und in gewisser Weise als falsch wahrnehme, die ist einfach darin begründet, dass die andere Person halt eine Persönlichkeitsstruktur hat, die mir direkt gegenübersteht. Das heißt, ein Persönlichkeitsmerkmal, das bei mir sehr stark ausgeprägt ist, ist bei der anderen Person in genau dem entgegengesetzten Ausmaß stark ausgeprägt und führt dann natürlich zu Unverständnis bei mir. Und da hilft es extrem, wenn man das einfach nochmal schwarz auf weiß sehen kann.
Ja, mega, mega gut. Ich habe mir jetzt gerade parallel wieder ein Bild gemalt, weil mir jetzt gerade die nächste Kombination von Coaching-Methoden in den Kopf gekommen ist. Ich habe quasi gerade die zwei Eisberge. Das Eisbergmodell kennt ja jeder. Oben die Sachebene, unten die Beziehungsebene. Bei den zwei Eisbergen ist so, dass ich quasi nochmal beide Eisberge habe von zwei Personen. Und wenn ich jetzt quasi auf die Beziehungsebene dieses Wertequadrat lege und sehe, okay, was stehen denn da für Facetten dahinter, die sich dann auf der Beziehungsebene abspielen, kann ich damit natürlich in der Konfliktmoderation, Mediation, was ich halt auch oft erlebe zwischen Führungskräften, genau sehen, okay, was ist sein Bedürfnis, was liegt dahinter, wie kann man das auch werten, ne? Es ist ja auch immer dieses ist er geizig oder ist er sparsam? Ne? Achtet er auf das Budget in der Firma oder gibt das nicht raus? Und da ist das natürlich sehr, sehr mächtig. Ja, super. Vielen, vielen lieben Dank. Ich habe wie immer natürlich noch 1000 weitere Fragen, aber nicht umsonst ist das ein 1,5-Tage-Kurs, den man da gerne besuchen kann und den man da tiefer reingehen kann. Wie gesagt, ich kann es nur empfehlen. Ich fand es großartig. Ich habe aber tatsächlich noch ein Thema, was ich ganz oft im Coaching erlebe und was ja vor 3-4 Jahren hätte ich das gern gewusst, nämlich bevor ich kurz vor einem Burnout stand als Führungskraft, und da geht's um das Thema kognitive Dissonanz. Vielleicht kannst du nochmal drauf eingehen, was ist kognitive Dissonanz, wo erleben wir das und wie können wir das im Coaching erkennen und auch lösen?
Ja, kognitive Dissonanz ist natürlich ein unglaublich wichtiges Thema für Menschen, erstmal vielleicht kurzer Exkurs, das ist tatsächlich meine Lieblingstheorie in der Psychologie. Ich habe das immer auch den Studierenden, wenn ich die Vorlesung gemacht habe, gesagt, ich finde kognitive Dissonanztheorie von Festinger ist eine fantastische Theorie. Es gibt so viele spannende Experimente dazu. Ich will jetzt gar nicht zu weit abschweifen. Ich kann nur jedem empfehlen, sich ein bisschen damit zu beschäftigen. Man kann so vieles im eigenen Verhalten und im eigenen Erleben besser verstehen. Praktisch, also die Hälfte aller Vertriebsstrategien beruhen auf dem Erzeugen von kognitiven Dissonanzen beim Kunden, zum Beispiel, nur mal so. Aber zurück zum Coaching. Also.
Oh, nee, das hast du jetzt getriggert, jetzt bin ich neugierig. Was wirkt sich dahinter?
Naja, also. Ich gebe mal 2, 3, du meinst jetzt mit den Vertriebsstrategien?
Ja, ja, genau. Okay. Wir sind ja auch ein Business-Podcast, so. Passt ja.
Also, klassische Vertriebsstrategie ist, du stehst in der Fußgängerzone, läufst da rum und dann kommt jemand zu dir und sagt, ja, ich habe 1, 2 Fragen. Wir sind von der Tierschutzorganisation XY. Schau mal hier, das ist ein Bild von einer Babyrobbe. Findest du, dass diese Babyrobbe geschützt werden sollte? Und dann sagst du, ja, natürlich, auf jeden Fall. Und dann sagt diese Person, ja, bist du der Meinung, es ist okay, wenn solche Babyrobben einfach irgendwie erschlagen werden von irgendwelchen Robbenfängern? Und dann sagt man, nein, auf keinen Fall, das finde ich nicht in Ordnung. Und dann sagt die Person, ja, könntest du dir vorstellen, auch einen Beitrag zu leisten, irgendwas zu tun, damit diese Babyrobben geschützt werden? Und dann sagst du ja. Und dann bist du im Prinzip in der Falle, weil du hast deine Meinung, deine Einstellung öffentlich geäußert, hast sie klar definiert vor dir selber und auch noch vor einer anderen Person öffentlich. Und dann kommt halt der Trick, dann wird halt gesagt, naja, es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, diese Babyrobbe zu schützen, indem du eben 5 Euro spendest für unsere Organisation oder eben auch mehr. Das ist so eine Möglichkeit. Wenn du das nicht tust, entsteht eine kognitive Dissonanz, also ein Spannungsgefühl, weil du dich anders verhältst, als es eigentlich deinen Einstellungen entspricht, und die hast du sogar öffentlich geäußert. Ganz einfache Sache, um kognitive Dissonanz herzustellen, sind zum Beispiel auch Werbegeschenke. Eine Firma schenkt dir etwas, geht also in Vorleistung, und Menschen mögen das nicht, bei irgendjemandem eine Schuld zu haben, sozusagen. Das heißt, eigentlich hast du schon diesen inneren Impuls, auch wenn dir das gar nicht bewusst ist, etwas zurückzugeben, weil du ja so ein schönes Werbegeschenk bekommen hast. Also, und auch wenn es nur ein kleiner Effekt ist, wenn du dann dich entscheidest, das sind ja auch oft völlig selbstständige und gar nicht so wichtige Entscheidungen, gehe ich in diesen Laden oder gehe ich in den Laden? Das sind ja unterbewusste Dinge. Der eine Laden hat dir mal ein kleines Werbegeschenk gegeben, dann ist da dieser Impuls zu sagen, gut, dann gehe ich da jetzt halt auch mal hin, die haben mir ja mal was geschenkt. Und noch ein drittes Beispiel, da gibt es das sogenannte Foot in the Door und Door in the Face Prinzip. Das sind 2 sich entgegenstehende Dinge. Wenn man jemanden dazu bringen möchte, etwas zu tun, was man will, dann kann man entweder erst eine sehr kleine Bitte äußern. Kannst du mal 5 Minuten auf meinen Hund aufpassen? Um dann einen Fuß in der Tür zu haben, wenn man eine größere Bitte hat, kannst du mal 2 Tage auf meinen Hund aufpassen? Nein, will ich nicht. Aber wieso? Du hast doch schon mal 5 Minuten auf ihn aufgepasst. Das hat doch so gut geklappt. Wieso willst du das denn jetzt auf einmal nicht mehr? Das passt doch nicht zusammen. Kognitive Dissonanz. Oder andersrum, Door in the Face. Kannst du mal 3 Tage auf meinen Hund aufpassen? Was? Ich kenne deinen Hund doch gar nicht. Das will ich nicht. Ja gut, kannst du vielleicht 3 Stunden auf meinen Hund aufpassen? dann ist diese Person einem sehr stark entgegengekommen, hat die erstmal sehr beängstigende Bitte sehr, sehr stark abgeschwächt. Das heißt, wenn man dann trotzdem ablehnt, ist man ein schlechter Mensch. Das nennt man Door in the Face, also erstmal die Tür ins Gesicht klatschen und dann als nächstes zurückrudern. Das heißt, das sind solche Prinzipien, die alle darauf beruhen, in dem anderen Menschen kognitive Dissonanzen zu erzeugen. Jetzt zurück zum Coaching. Also ich hatte schon vorhin schon mal gesagt, wir haben bei den kognitiven Dissonanzen die Situation, dass ein Mensch anders handelt, anders sich verhält, als es eigentlich zu den Einstellungen und insofern auch der Persönlichkeit passt. Diese Situation haben wir im Coaching zum Beispiel sehr häufig, wenn ein Mensch in einem Job ist, der nicht zur eigenen Persönlichkeit passt. Das heißt, wenn ich etwas tue, das muss auch nicht unbedingt ein Job sein, das kann auch eine Beziehung sein. Wenn ich etwas tue, was zu mir und meiner Persönlichkeit eigentlich nicht passt, zum Beispiel, weil es gut bezahlt wird oder weil ich denke, ich muss das jetzt machen, weil vielleicht finde ich keinen anderen Job mehr oder ich habe irgendwie einen großen Kredit aufgenommen und jetzt kann ich doch nicht meinen Job kündigen. Das heißt, ich bin da drin und ich versuche auch, mir das schön zu reden, weil das ist ja klar. Aber es passt eigentlich nicht zu mir. Ich kann nicht ich sein. Ich kann meine Persönlichkeit nicht ausleben. Und dann habe ich ein Problem, weil dann entstehen kognitive Dissonanzen. Dieses Spannungsgefühl, das ich erlebe, wenn eben ich Dinge tue, die nicht zu mir und meiner Persönlichkeit passen. Und das ist auf Dauer absolut ungesund. Das heißt, das erzeugt Stress, das erzeugt psychische Probleme und auf Dauer eben tatsächlich gesundheitliche Probleme. Und insofern ist es dann ein unheimlich wertvolle Erfahrung, wenn ich in der Lage bin, diese Situation im Coaching zu visualisieren, deutlich zu machen, letztlich auch meinem Coachee vor Augen zu führen. Und da kann der LPP zum Beispiel helfen, weil wir die Möglichkeit haben, erstmal die Persönlichkeit darzustellen und wir haben sogar auch die Möglichkeit, mit einem Zusatzfragebogen herauszuarbeiten, nicht nur, also der LPP erhebt, wer bist du, bezogen auf deine Persönlichkeit und wir können dann auch noch herausarbeiten, wer bist du im Job. Das heißt, es gibt einen Zusatzfragebogen, den ich machen kann, um herauszuarbeiten, wie zeigst du dich im Job? Welche Persönlichkeitsmerkmale musst du im Job zeigen, obwohl sie vielleicht gar nicht deine eigentlichen Persönlichkeitsmerkmale sind? Und dann kann man wirklich tief reingehen in die Analyse, wo könnten kognitive Dissonanzen entstehen, weil du nicht du sein kannst und nicht deine Persönlichkeit zeigen kannst.
Ja, mega gut. Und das ist so zutreffend oder so stimmig. Ich will das Beispiel für die Zuhörenden geben. Ne, vor 3-4 Jahren, ich habe einen Bereich aufgebaut, weiterentwickelt und fand das total mega cool. Agiles Management, neue Formen, Kulturen etc. Und dann habe ich irgendwann einen Status erreicht und habe mein Chef gesagt, so Danny, perfekt und jetzt Status quo halten und das jetzt 15 Jahre machen, dann bin ich glücklich. Und das war für mich wie ein Schlag ins Gesicht. Ich sage, nee, das ist überhaupt nicht meins. Jetzt verwalten und managen ist überhaupt nicht das. Und dann kam genau das, dass überhaupt nicht zu meiner Persönlichkeit gepasst hat und dass ich total unglücklich war. Und ich möchte noch 1-2 weitere Beispiele, weil ich finde das so stark und so wichtig. Ne, ich bin jetzt quasi 43 und man hat ja so, viele Menschen haben so diese Midlife-Crisis. Das heißt, ich hatte mit Ende 30 so irgendwie alles erreicht, was ich mir so vorgenommen hatte als Ziel und war gleichzeitig irgendwie total unglücklich. Jetzt habe ich ich habe auch einen Coachie um die 40, der sich jetzt komplett auch neu aufstellen will. Und mit dem mache ich jetzt auch den Career Profiler, ist auch so ein neues Profil, was ihr quasi entwickelt habt, weil der sagt, nee, Danny, ich bin irgendwie nicht so zufrieden mit meinem Leben. Privat ja, aber beruflich nicht. Und ich weiß aber nicht, was das alles ist und wo es hingeht. Und ich möchte mir jetzt gerne Zeit für den Prozess nehmen mit dir, um das gründlich zu machen. Und da gehen wir wirklich wirklich rein und erarbeiten jetzt mit Coaching-Methoden und mit dem LPP, was kannst du gut, was liegt dir, was macht dir Spaß, was macht dir Freude. Denn was wir halt in der Wirtschaft oft erleben, ist ja dieses Peter-Prinzip, ne? Ich befördere jemanden bis zur maximalen Inkompetenz. Und ich selber habe als Führungskraft selber auch mal den Fehler gemacht, habe meinen besten Callcenter-Agent zum Teamleiter gemacht. Ne? Also der war halt wirklich, der war fachlich fit, der war, Kundenbetreuung war der super und der war extrem schlecht als Führungskraft. Warum? Weil ein ganz anderes Persönlichkeitsprofil gefordert ist. Und das ist das, was wir in Unternehmen oft machen. Eine andere Person, die kann sich das Fachliche aufschlauen, aber Führung, Durchsetzen, Dominanz, auch mal, wir hatten vorhin das Thema soziale Unabhängigkeit. Wenn ich halt ein People-Pleaser bin, das heißt, den Leuten es immer recht machen will, dann werde ich nicht das Durchsetzungsvermögen haben, gegenüber Widerständen auch mich durchzusetzen. Und das finde ich halt so mächtig an diesem, um die Brücke zu schlagen, zur kognitiven Dissonanz, ne? Wie verhalte ich mich plötzlich in Situationen? Klassisches Beispiel auch in der Altenpflege zum Beispiel, ne? Menschen sind eigentlich da, um Menschen was Gutes zu tun und dann kriegen sie halt KPIs und müssen ganz viele Sachen in schneller Zeit abarbeiten und deswegen haben sie aber eigentlich mal nicht den Beruf geschaffen. Ja. Von daher mega, mega cool. Schön erklärt auch mal kognitive Dissonanz und jetzt auch nochmal die Einsatzmöglichkeiten im Coaching. Und ich sehe, wir haben schon wieder auch eine Stunde rum. Bevor ich auf die zusammenfassende Frage für den Hauptteil angehe, die heißt dann, wie setze ich Persönlichkeitstest im Coaching effektiv ein, zusammengefasst. Gibt es noch einen Themenbereich, wo du sagst, Danny, du hast ja noch ganz viele coole Fragen gehabt, das Thema wäre mir noch wichtig gewesen, wo du nochmal drauf eingehen willst und sagst, okay, ich habe nochmal was, da will ich nochmal drauf rein.
Also wir haben schon, glaube ich, sehr, sehr viele wichtige Themen besprochen. Vielleicht haben wir noch ganz kurz zwei Sätze zu dem Career Profiler, den du eben genannt hast, weil das ist schon etwas, wir haben über Führung gesprochen und Führung ist halt eines der absoluten Themen, wo man in die Persönlichkeit halt super reingehen kann. Du hast ja gesagt, was kann man machen mit Persönlichkeitstest im Coaching? Also Führung ist einer der Top-Bereiche, darüber haben wir gesprochen, das ist deutlich geworden. Ein anderer Bereich ist wirklich alles rund um das Thema Karriereorientierung. Also wenn ich jemand dabei unterstützen möchte, erfolgreich seine Karriere zu planen, Fragestellungen zu erarbeiten im Bereich berufliche Orientierung. Also was ist das richtige Unternehmen für mich? Welche Werte sollte das vertreten? Welcher Job ist der richtige für mich? Ne? Und also man landet in der Regel in einem Job, der zur Persönlichkeit passt und nicht unbedingt zu den Interessen. Das ist auch nochmal wichtig. Ja, also solche Fragestellungen, welche Kompetenzen sollte ich ausbauen, um meinen Traumjob dann auch erfolgreich umsetzen zu können. Das sind alles Fragen, die man wunderbar mit einer Persönlichkeitsanalyse erarbeiten kann, wenn sie denn fundiert ist. Also dann nochmal so ein Satz dazu. Und dann aber auch vielleicht noch, wobei das ein bisschen vorgreift auf deine Frage, die du jetzt gleich stellen wirst. Ich kann halt mit einer Persönlichkeitsanalyse sehr, sehr unterschiedliche Fragen erarbeiten. Vielleicht gleich dazu noch so ein bisschen mehr, wie das denn genau funktionieren kann.
Also wenn wir unser Gespräch jetzt mal so ein bisschen vom Hauptteil zusammenfassen würden. Was würdest du sagen, wie setzt man wirksam Persönlichkeitstests im Coaching ein?
Also grundsätzlich, das Erste dazu ist natürlich erstmal die Frage, wofür kann ich das einsetzen? Ich kann Persönlichkeitstests im Coaching für im Prinzip jede Fragestellung einsetzen, bei der die Persönlichkeit meines Coaches eine große Rolle spielt für den Ausgang der Situation. Und das sind, wie man sich vorstellen kann, praktisch alle Fragestellungen im Coaching. Weil es ist schwer vorstellbar, eine Fragestellung herauszuarbeiten, wo die Persönlichkeit meines Coaches irrelevant ist. Das heißt, egal ob es um Führung geht, ob es um berufliche Orientierung geht, ob es um den Umgang mit Stress geht oder Konflikte oder irgendeine Problematik im Job, also die Persönlichkeit hat immer großen Einfluss und wenn ich eine Persönlichkeitsanalyse effektiv im Coaching einsetzen möchte, dann nutze ich sie in aller Regel zu Beginn des Coaching-Prozesses als eine Art Ausgangspunkt, eine Datenbasis, von der ausgehend wir die Persönlichkeit als Einflussfaktor auf das erarbeitete Thema heranziehen kann. Das heißt, ich gebe immer den Tipp in unserer Ausbildung, dass ich, wenn ich eine Fragestellung erarbeitet habe, dass ich dann die Daten der Persönlichkeitsanalyse auf diese Fragestellung anwende. Das heißt, ich stelle mir immer die Frage, welchen Einfluss hat deine Persönlichkeit auf dieses Thema, auf diese Frage, die du mitgebracht hast? Der Einfluss ist in aller Regel sehr groß natürlich, wir haben darüber gesprochen. Und dann kann ich eben auf eine hervorragende Art und Weise in die Analyse gehen. Und ich sage immer, ich kann natürlich all diese ganzen Informationen auch ohne Persönlichkeitsanalyse im Coaching erfragen. Das ist ganz klar. Die Persönlichkeitsanalyse, die wird nicht mit irgendwelchen Dingen um die Ecke kommen, die dieser Person nicht bewusst sind. Das ist immer noch wichtig, nochmal zu verstehen. Wir wollen nicht irgendetwas aus dem Unterbewusstsein an die Oberfläche ziehen, was dem Menschen überhaupt nicht klar ist, sondern wir versuchen einfach nur eine strukturierte, systematische Darstellung dessen, was der Mensch eben über sich denkt. Und damit können wir dann arbeiten. Und da kann ich im Coaching eben ansetzen, indem ich die Fragestellung, die jemand mitbringt, unter der Prämisse der Persönlichkeit nochmal auf eine andere Art und Weise reflektieren kann.
Ja, das war leider ja schon gerade die Zusammenfassung und der Abschluss, weil jetzt hast du natürlich gerade ein neues Feld aufgemacht, was natürlich total spannend wäre, nämlich Hypnosystemik. Das heißt, man kann ja von da aus auch hervorragend die Vorbereitung für eine hypnosystemische Sitzung vorbereiten. Das heißt, um dann in das Unterbewusste reinzugehen. Das heißt, ich kann schnell entdecken, okay, in Anführungsstrichen, was auf der Oberfläche und was steht eigentlich im Widerspruch zu bestimmten Sachen. Aber das lasse ich einfach mal für, ich weiß ja, dass viele Coaches und Beraterinnen das hören. Die können jetzt, glaube ich, mal den Gedanken für mir weiter fortführen und damit arbeiten geistig. Und das wird vielleicht nochmal in einer anderen Folge dann näher beleuchtet werden. Okay, dann schließen wir unseren Hauptteil ab und jetzt habe ich noch ein paar persönliche Fragen an dich.
Gerne.
Was braucht Führung deiner Meinung nach heute wirklich?
Du kannst dir ja vorstellen, welche Perspektive ich auf das Thema habe. Also aus meiner Sicht braucht Führung natürlich schon eine stärkere Beschäftigung mit der Person, die mir gegenübersteht. Das ist das, was wir vertreten. Das ist auch das, wo wir immer wieder sehen. Also es wird ja sehr viel gesprochen über Generation Z, über diese ganzen Entwicklungen in der Gesellschaft. Die Menschen möchten gesehen werden. Die Menschen möchten, dass sie ihr Potenzial entdecken und entfalten können. Das bedeutet, wenn ich als Unternehmen erfolgreich sein will oder eben auch als Führungskraft, dann sollte ich mich mit dem Menschen, der vor mir sitzt, beschäftigen. Wenn ich nur die Perspektive habe, dass ich den Menschen als eine Humanressource sehe, die gemanagt werden soll, die letztlich eigentlich nur ein Datenpunkt ist, den ich messen kann, den ich bewerten und beurteilen kann und dann in irgendeiner Weise standardisieren kann, dann ist das aus meiner Sicht eine Perspektive, die keine Zukunft hat, sondern ich sollte den Menschen in seiner Individualität wahrnehmen und darauf eingehen. Aus meiner Sicht ist das, was Führung braucht.
Amen. Ja, sehr nice. Ich werde mir das transkribieren und auf meine Website schreiben. Finde ich sehr nice. So, über welche berufliche Leistung bist du besonders stolz oder glücklich erreicht zu haben?
Also natürlich, Link. Das ist klar. Der Aufbau des Unternehmens ist schon auf jeden Fall, würde ich sagen, das, wo wir, wo ich und natürlich auch Martin unglaublich viel Energie investiert haben. Wir haben uns damals da gegen entschieden, ein Start-up zu sein, im Sinne von fremdfinanziert und viele Millionen und dann nur auf Umsatzwachstum. Wir sind also im Prinzip ein Unternehmen, was aus sich selbst heraus wächst und das jetzt schon eben seit vielen Jahren. Und das ist natürlich etwas, worauf ich sehr stolz bin. Wenn du mich aber so fragst, ist das Erste, was mir in den Kopf kommt, meine Promotion in Indien. Also das war extrem herausfordernd, muss ich sagen, hat aber auch unglaublich viel Spaß gemacht und war eigentlich so die spannendste Zeit, die man sich vorstellen kann. Also jeder, der mal in Indien war, weiß, was das bedeutet. Aber ich fand es unglaublich faszinierend. Ich habe da halt für meine Promotion viel geforscht und dass ich da gut klargekommen bin und dass alles gut funktioniert hat, das war eigentlich immer das, wo ich gedacht habe, da habe ich mich am meisten entwickelt von allen Phasen in meinem Leben.
Ja, also ich glaube, die meisten Kulturschock-Elemente, ja, die ich jemals in meinem Leben hatte, waren alle in Indien und die waren noch heftiger als in Afghanistan. Also Indien finde ich schon eine persönliche Herausforderung, was die Kulturschock-Elemente betrifft. Ja. Welche Fähigkeit beziehungsweise Fertigkeiten möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Also tatsächlich würde ich sagen, was mir als erstes in den Kopf kommt, ist genau das, worüber wir jetzt sehr viel gesprochen haben, nämlich das Thema Führung. Ich will das gar nicht selber einschätzen, wie gut ich jetzt schon darin bin, aber ich weiß, dass ich auf jeden Fall noch besser werden kann, weil dieses Thema ist einfach so herausfordernd. Und ich glaube, es ist so ähnlich wie mit anderen Themen auch. Wenn man anfängt, denkt man, es ist doch gar nicht so schwer. Und je mehr man es macht, je tiefer man einsteigt, desto demütiger wird man eigentlich, was das Thema angeht. Und also ich bin mir sicher, dass ich da noch viele Schritte vor mir habe. Einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden das vielleicht auch unterstützen. Und dass ich da noch weiterkomme, das ist, finde ich, also mit die größte Herausforderung, aber auch die spannendste. Und die nehme ich gerne an, weil ich schon das Ziel habe, die bestmögliche Führungskraft zu sein, die ich sein kann. Also das ist schon ein Ziel, ja.
Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt oder beeinflusst?
Ja, lass mich nachdenken. Also sind, hier werden ja wahrscheinlich sehr viele Sachbücher genannt. Ich habe aber eigentlich immer mehr tatsächlich Belletristik gelesen. Und also was ich unglaublich mag, ist The Great Gatsby, muss ich sagen. Das ist ein unglaublich gutes, psychologisch unglaublich treffendes Porträt sowohl der Gesellschaft als auch der Figuren. Also das ist auf jeden Fall mein Lieblingsbuch, das mich sehr, sehr immer wieder irgendwie begleitet. Hermann Hesse fand ich in meiner Jugend, wie wahrscheinlich jeder irgendwie 25-Jährige, der auf der Suche ist, fand ich sehr schön.
Siddhartha oder welches dann?
Ja, der Steppenwolf vor allen Dingen. Aha. Oder auch Narziss und Goldmund fand ich beide sehr, sehr schön. Und jetzt lass mich mal überlegen, was kann ich noch empfehlen oder was hat mich noch sehr stark beeindruckt? Ja, tatsächlich fällt mir spontan, ist wahrscheinlich nicht so bekannt, Charles Bukowski ein. Weiß ich nicht, ob der bekannt ist. Das ist jetzt.
Ja, habe ich mit 27 habe ich die gelesen.
Ja, das ist jetzt und dann, auch nicht die ganz hohe Kunst, aber es hat mich immer sehr unterhalten, muss ich sagen. Ja, das sind so Bücher, die mir spontan. Hemingway fand ich auch immer sehr schön zu lesen. Also ja. So die Klassiker. Also ich habe immer sehr viel Klassiker gelesen, weil ich immer das Gefühl hatte, ich wollte gerne Dinge lesen, die sehr viele Menschen irgendwie bewegt, weil ich immer dachte, da muss ja was dran sein. Also Der Fänger im Roggen zum Beispiel fand ich auch damals sehr schön. Ja.
Was waren die drei einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Das sind natürlich große Fragen. Also ich würde sagen, die erste Erkenntnis, das hatte ich eben schon mal gesagt, war auf jeden Fall während des Aufenthalts in Indien, dass man in der Lage sein muss, mit unglaublich vielen unvorhersehbaren Situationen umzugehen und dass, wenn man das aber auch kann, dass das einem unheimlich viel Sicherheit auch bringt, weil man irgendwann das Gefühl hat, ey, ich werde schon mit den meisten Dingen fertig. Wenn ich hier irgendwo in einem indischen Dorf zurechtkomme, dann schaffe ich das auch in anderen Situationen. Das hat mir sehr, sehr viel gebracht. Die Erkenntnis, ich habe auch ein sehr, sehr starkes Unabhängigkeitsmotiv und hatte eigentlich immer die Vorstellung, ich will es alleine schaffen und ich will irgendwie mir meinen Job selber bauen und ich baue mir irgendwie meine Selbstständigkeit und meine Firma und ich will nirgendwo angestellt sein. Das ist auch alles gut, aber die Erkenntnis kommt irgendwann, du schaffst es nicht alleine. Wenn du wirklich was erreichen willst, dann brauchst du andere Menschen. Und das war auf jeden Fall auch eine sehr gute Erkenntnis. Das heißt, wir haben jetzt hier ein ganz fantastisches Team bei Link und ohne die anderen würde nichts funktionieren. Also Martin und ich, wir können da so ein bisschen die Richtung vorgeben, aber du brauchst halt gute Menschen, die einfach, die leistungsfähig sind, die Lust haben, die motiviert sind, die an einem Strang ziehen. Und das ist eine Riesenerkenntnis. Und die dritte Erkenntnis vielleicht, worüber wir auch schon gesprochen haben, wie schwierig es ist, eine gute Führungskraft zu sein und wirklich den Menschen auch gerecht zu werden. Also wir reden hier die ganze Zeit über Psychologie, über Führung, über Coaching, über diese ganzen Dinge. Aber das in der Praxis auch umzusetzen und den Menschen gerecht zu werden, das ist eine Erkenntnis, wie schwierig das ist, die mich auch sehr geprägt hat, würde ich sagen.
Ja, sehr stark. Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du es gerne tun und warum?
Fangen wir mal an jetzt lebenden Persönlichkeit. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Ich habe gerade die Oscar-Verleihung gesehen und habe gedacht, okay, Robert Downey Jr. würde ich, glaube ich, gerne mal sprechen.
Geiler Typ, ja.
Cooler Typ so. Und da, glaube ich, hätte man einen ziemlich witzigen Abend auf jeden Fall. Muss die echt sein, die Persönlichkeit? Muss die gelebt haben oder kann die auch fiktiv sein?
Mach auch fiktiv. Also wenn du jetzt Batman sagst, go for it.
Nee, Captain Picard wäre auf jeden Fall meine Wahl. Einer der Captains der Enterprise. Das war auch immer ein Vorbild für mich, was Führung angeht, muss ich sagen. Also viel mehr als Kirk. Es ist auf jeden Fall jemand, mit dem ich mich gerne mal austauschen würde.
Ja, tatsächlich. Ich weiß, ich habe mal einen Beitrag drüber geschrieben, einen Artikel, einen Blogbeitrag, dass das, glaube ich, der Grund ist, warum ich zur Bundeswehr gehen wollte, weil ich habe als Jugendlicher alle Folgen geguckt, musste die auch für meinen Vater aufnehmen. Und was da an Philosophie dahinter steht, das Führungsverständnis, ich glaube, eine bessere Führungskräfteweiterbildung als einfach mal alle PK-Folgen zu gucken, gibt's kaum. Starke, inspirierende Persönlichkeit. Bin ich bei dir. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihm raten?
Also ich würde auf jeden Fall, also in meinem speziellen Fall jetzt würde ich sagen, mach dir keine Sorgen, es wird ziemlich gut. Also ich war als Jugendlicher schon oder auch als junger Student schon ziemlich grüblerisch und sehr vielleicht überreflektiert. Die ganze Zeit Bob Dylan gehört und die Welt verbessern wollen. Das hat jetzt nicht in diesem Ausmaß geklappt, was ich mir vielleicht vorgenommen habe, aber in gewisser Weise vielleicht schon, weil eigentlich das, was ich immer wollte, schon passiert ist. Wir haben hier das Unternehmen und wir versuchen es zumindest so umzusetzen, dass die Menschen sich hier auch wohlfühlen können und wir vielleicht auch einen kleinen Beitrag leisten können, dass es mit unseren Produkten, dass es den Menschen irgendwie besser geht. Das heißt also, ich weiß nicht, ob Bob Dylan das so gemeint hat, aber zumindest in dem Ausmaß, dass es mir möglich ist, würde ich meinen jugendlichen Ich sagen, es kommt ganz gut. Es wird gut.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Das ist natürlich immer so, was kann man da sagen? Ne? Man möchte natürlich schon irgendwie, dass die Menschen irgendwie in positive Erinnerung haben. Also ich glaube, ich wollte schon immer irgendwas hinterlassen. Also schon irgendwie dieser Wunsch, zum Beispiel auch selbstständig zu sein und vielleicht auch nicht solo selbstständig, was ich auch lange war, sondern irgendwie ein Unternehmen zu gründen, fußt schon, glaube ich, darin, dass man sagt, ich möchte irgendetwas schaffen, was dann größer ist als ich. Das denke ich schon, ist irgendwo der Antrieb, auch wenn man sowas macht, wenn man auch wächst und wenn man weiter wachsen möchte. Man kann ja natürlich zu jedem Punkt sagen, reicht jetzt. Und ich glaube schon, dass ich da einen gewissen Antrieb auch habe und ich würde es schön finden, wenn es da etwas gibt, was überdauert.
Schön. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Nein, tatsächlich nicht. Kann ich nicht sagen.
Lieber Ronald, vielen, vielen lieben Dank für dieses informative, bereichernde und kurzweilige Gespräch über Persönlichkeitstests im Coaching. Vielen, vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Ja, ich danke. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass es den Hörerinnen und Hörern auch ein klein wenig Spaß macht.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Ihnen hat dieser Podcast gefallen. wenn er Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie gerne ein Abo, eine positive Bewertung und empfehlen Sie diesen Podcast weiter. Bleiben Sie gesund. Mit besten Grüßen, Ihr Danny Herzog-Braune.